herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch zur wirklich letzten Episode des Jahres 2021, denn diese Folge wird am 31. Dezember erscheinen und viel mehr Spielraum ist da auch nicht. Aber ich bin froh, dass ich dieses Jahr mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, beschließen kann. Und ich bin auch sehr froh, dass ich dieses Jahr beschließen kann mit dem geschätzten Alex Trücker. Hallo Alex.
Hallo Julius. Ja, letzte Folge offiziell, wobei das hängt ja stark davon ab, wann die Hörer das anhören. Wenn sie im neuen Jahr, wovon man ja ausgeht, hauptsächlich den Podcast anhören, dann hören wir uns eben nicht mehr im alten Jahr, sondern im neuen.
Ja, aber das Veröffentlichungsdatum, das sieht man ja schon. Also ich glaube, man kann das so sagen. Ja, das natürlich freuen wir uns genauso, wenn ihr erst im neuen Jahr eingeschaltet habt, denn wir sprechen heute hauptsächlich über Spiele am 1. und am 2. Januar. Da werden Spiele stattfinden in der Premier League und in La Liga. Das heißt, wir gucken mal auf zwei internationale Ligen. Letztes Mal haben wir schon ausführlich auf die Premier League geguckt und wurden mehr oder minder auch ein wenig, es ist eingetreten, was wir befürchtet haben. Nicht alle Spiele konnten stattfinden. Die Corona-Situation in England und in Spanien ist auch weiterhin angespannt. Werden wir immer wieder darauf zu sprechen kommen. Es geht leider nicht anders. Versuchen trotzdem wieder bestmöglich auf die Spiele vorauszublicken. Haben diesmal dann natürlich auch bei zwei Ligen nicht einen ganzen Spieltag aus einer Liga, sondern so ein bisschen durchmixt. Die spannendsten Spiele, auf die werfen wir jetzt zusammen mit euch einen Blick und hoffen, dass da viel dann auch von aufgeht und nicht noch irgendwie doch wieder abgesagt ist und dass man dann ins neue Jahr vielleicht mit mehr Spielen startet. Zumindest mit so viel Spielen, wie es im Spielplan im Moment steht. Bevor wir das machen, aber noch ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die wir hier machen, das sind Angaben ohne Gewähr, bedeutet gerade die Quoten, die wir nennen, die können sich eben immer noch jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote für euch. So, das war der wirklich offizielle Teil. Jetzt geht's offiziell in den Podcast. Und wir starten heute in England. Du hast ja gesagt, England und Spanien, die Aufteilung, die wir heute machen. Wir haben uns gedacht, wir gucken mal zuerst auf die Engländer, mit denen wir uns ja auch schon letztes Mal auseinandergesetzt haben. Da sind wir noch gut im Thema drin. Und das erste Spiel am Neujahrstag, das ist auch ein richtiger Kracher, muss man sowieso sagen. Für diesen Spieltag haben die Spielplaner in England einiges aufgeboten. Und der erste, ja doch wieder Kracher, ist Arsenal gegen Manchester City. Und da muss ich ein wenig auch mich revidieren von Beginn dieser Saison. Da haben wir auch über dieses Spiel gesprochen, natürlich am ersten Spieltag. Ja. Wie gesagt, das ist nur noch ein vermeintliches Spitzenspiel. So langsam hat Arsenal aber dafür gesorgt, dass man wirklich wieder sagen kann, es ist ein spannendes Spiel an der Tabellenspitze.
Ja, zumindest ist es Erster gegen Vierter, also tabellarisch gesehen schon Spitze, nur die beiden Mannschaften trennen 15 Punkte. Liegt natürlich daran, dass Man City einfach ja allen davon rennt aktuell und es derzeit recht überraschend, wie ich finde, keinen wirklichen Titelkampf gibt. Denn vor 3-4 Spieltagen sah das noch völlig anders aus. Da hattest du die Top 3, City, Chelsea und Liverpool, mehr oder minder im Gleichschritt vorne. Hat sich komplett geändert. City siegt weiter, die anderen beiden gar nicht. Und deswegen ist City da vorne ganz alleine, zieht da einsam seine Kreise. Aber Arsenal, über die wollten wir ja ein bisschen sprechen, ja, spielt eine bessere Runde, als wir das auf jeden Fall vermutet hätten am Anfang der Saison. Von daher, spitziges Spiel, ja. So nennen wir es mal. Vielleicht kein Spitzenspiel, aber recht spitzig.
Spannend bei Arsenal schon, muss man sagen, dass der Saisonauftakt ja auch richtig verkorkst war. Man da wirklich auch drüber geredet hat, gut, wann ist Arteta der Nächste auf der Liste, der da gescheitert ist. Und dann gab es eine Länderspielpause und Arteta sagt selber, es waren die wichtigsten 10 Tage seiner Trainerkarriere oder seiner Karriere generell. Und das war ganz wichtig, wie man da zusammengerückt ist. Man war natürlich jetzt nicht dabei. Ich weiß nicht, ob da vielleicht irgendwie sogar ein Zauber ran musste, weil die Mannschaft sah vorher wirklich nicht gut aus, aber man hat sich danach total gefangen, ist super zurückgekehrt und musste sich ja auch erstmal Richtung Platz 4 wieder vorkämpfen, also auch, dass man da steht, ist ja Ausdruck davon, dass es deutlich besser läuft, gerade die jungen Spieler. Ich meine, das ist natürlich auch vielleicht einfach wirklich eine Frage der Entwicklung, die man in der schnelllebigen Zeit Arsenal nicht so zugestanden hat, vielleicht auch, weil sie vorher schon immer geschwächelt haben und man mit ein bisschen Häme drauf geblickt hat, aber klar, Spieler wie Smith Rowe, Ødegaard, Martinelli, das sind alle Spieler, die jetzt besser und besser reinkommen und deren Potenzial ja eigentlich auch unbestritten ist.
Ja, absolut. Arsenal hat übrigens einen kleinen Wettbewerbsvorteil in diesem Spiel, denn ihr letztes Spiel ist ausgefallen gegen Wolverhampton am 28. am Dienstag, coronamäßig verschoben worden, und City musste aber gleichzeitig ran bei Brentford. Heißt, mehr Vorbereitungszeit für Arsenal, weniger für City. Kann das ein kleiner Vorteil sein? Ich glaube schon, oder?
Ja, das Problem ist natürlich, wie die Vorbereitung aussieht, wenn wie bei Arsenal, da kommen wir dann zur Kehrseite, fast der komplette Trainerstab mit Corona infiziert ist und auch nicht beim Spiel dabei sein wird. Also es ist jetzt nicht so, Arteta fehlt, der Co-Trainer übernimmt, sondern mehrere Staff-Mitglieder sind infiziert und dürfen nicht teilnehmen. Und das ist sicherlich auch wenn man jetzt nicht von starken Symptomen bei irgendeinem der Beteiligten gehört hat, sicherlich erschwert das auch eine Vorbereitung, wenn die Hälfte des Trainerteams auch nicht aktiv an Trainingseinheiten teilnehmen kann, zumindest nur per Video oder sonst was. Also da vielleicht dann auch eben die Einschränkung auf Arsenal-Seite, dass es sicherlich ein kleiner Faktor ist. Arteta ja auch ein durchaus aktiver Trainer, der viel an der Linie agiert. Das wird, glaube ich, schon auch fehlen. Die Frage ist so ein bisschen, ob Manchester City halt doch irgendwann mal diese Punkte liegen lässt, denn jetzt gegen Brentford hat man auch eher einen Pflichtsieg eingefahren als herausragend gespielt, das muss man schon sagen. Und es ist ja traditionell so, dass also die Belastung, und das ist natürlich der Punkt, den du auch gesagt hast, sie hatten jetzt wieder keine Pause, die Belastung ist enorm hoch und eigentlich lässt im Winter jeder liegen in England, einfach aufgrund dieser super hohen Belastung. Jetzt kommt ein Arsenal, was ganz gut in Form ist, was sich gefunden hat, was mit Arteta sicherlich in der Liga den Trainer hat, der den gegnerischen Trainer am besten entschlüsseln kann vielleicht, denn er war sein Co-Trainer, bevor er zu Arsenal gegangen ist. Deswegen natürlich schon so Außenseiterchancen, dass irgendwann muss die City-Serie reißen und Arsenal ist vielleicht nicht die schlechteste Wette, dass es mal passiert so.
Ja, irgendwann muss die City-Serie reißen, das stimmt. Wie lautet sie aktuell? Ich glaube, es sind 9 Siege in Folge, oder?
Genau.
Das ist durchaus beeindruckend, auch wenn Brentford, ja, ist aber auch normal, ne? Also man sollte jetzt auch nicht erwarten, wie ich glaube, ich hatte ja eh in der letzten Folge gesagt, am ehesten kann ich mir vorstellen, dass in Brentford gestolpert wird. War zwar immerhin nicht der Fall, aber es war recht eng und es war recht, pflichtig, ne? Also es war ein absoluter Pflichtsieg ohne Glanz und Gloria, sondern irgendwie ein 1-0 und mit viel Ballbesitz das Ding, ja, recht langweilig, monoton über die Zeit geschaukelt. Das Pensum ist natürlich krass, deswegen verstehe ich das völlig, dass Arsenal da so einen Pflichtsieg einstreut. Am 26. haben sie gespielt, am 29., also am 26. gegen Leicester das 6-3, jetzt am 29. in Brentford und jetzt am 1.1. einfach wieder gegen Arsenal. So, dieses Pensum hat halt Arsenal nicht aufgrund des ausgefallenen Spiels. Mini-Vorteil sehe ich da schon, plus Arsenal ist selbst auch sehr gut drauf. 4 Siege in Folge, die da lauteten 3-0, 2-0, 4-1 und 5-0. Also Arsenal ist richtig gut drauf.
Mein Problem dabei ist nur so ein bisschen, dass Arsenal, seit sie gut drauf sind, außer gegen Top-Teams, also gegen Liverpool, gegen Chelsea, das waren die Spiele, wo sie auch auf einmal wieder hoch verloren haben, obwohl sie eigentlich ganz gut drauf waren. Deswegen, ja, habe ich so meine Zweifel, ob sie eben dieser, auch vom Spielstil her, wirklich dieser Favoritenkiller so ein bisschen sein können oder ob das eben genau die Mannschaft ist, die ihnen dann auch eben wieder nicht liegt, weil sie einfach selber dominant sein wollen und es nicht können in diesem Spiel, ne?
Ja, die Frage ist, kann Arsenal da was ausrichten? Ich bin ein bisschen unentschlossen. Normalerweise würde man natürlich sagen, City gewinnt das ganz klar, aber du hast schon einen guten Punkt gemacht hier von wegen, bei so einem Pensum, wenn du wirklich alle 2-3 Tage spielst, im Winter lässt eigentlich jeder Punkte. Und das beste Beispiel ist ja tatsächlich Liverpool, über die wir später noch sprechen werden. Das hätte ich ja im Leben nicht gedacht, dass die jetzt patzen. Das hat mich komplett überrascht. Auch Chelsea, durchaus überraschend, zu Hause gegen Brighton Hove, gegen nach Führung. Darüber sprechen wir später. Aber das sind so, ja, Musterbeispiele für diese weihnachtlichen Patzer, die einfach jede Mannschaft mal drin hat. Jede außer Man City? Fragezeichen.
Das ist die große Frage. Wenn man glaubt, Arsenal könnte tatsächlich diese Mannschaft sein, ist natürlich die doppelte Chance ein sehr naheliegender Tipp, denn die Quoten sind trotzdem hoch. 2,50, 2,60er Quoten auf eine doppelte Chance. Und dann, sie wäre ja auch eben im Bereich, wo man auch sagt, auch das Unentschieden, also der kleine Stolperer gegen den Vierten in der Tabelle, der gut unterwegs ist, und eben auch den Heimsieg, den deckt man dann mit einer sehr, sehr hohen Quote ab. Ist natürlich immer irgendwie lukrativ, wenn man auf diesen Stolperer, ja, irgendwie schielen möchte, ne?
Ich könnte es mir vorstellen, dass es ein Unentschieden gibt. City, so stark sie sind, einfach damit sie mal Punkte lassen, also fast schon Wunschdenken, denn ganz ehrlich, als neutrale Fußballfans, wir wünschen uns ja schon eigentlich einen spannenderen Titelkampf und wenn City jetzt da weiter marschiert, also ab und zu müssen sie ja mal Punkte lassen. Von daher, ich tippe mal nicht mit dem Kopf, sondern mit dem, weiß ich gar nicht, was ist das? Ist das der Bauch? Ist das das Herz? Einfach Wunschdenken auf gut Deutsch. Unentschieden. 4,70er Quoten gibt es da im Schnitt.
Ja.
Die Quote ist toll, City ist super drauf, klar, aber Pensum ist hart, Arsenal ist gut drauf, hat ein bisschen länger Pause. Dann geht es halt mal 1-1 aus. Das würde ja niemandem schaden bei City. Ne? Der Vorsprung ist so komfortabel weiterhin. 8 Punkte sind es aktuell vor Chelsea. So. Von daher tippe ich einfach mal unentschieden, weil ich mir fast wünsche, dass City nicht schon wieder gewinnt.
Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Und wie gesagt, es gibt auch durchaus Gründe, in diese Richtung zu denken. Beim nächsten Spiel, was wir rausgesucht haben, ist, ich glaube, die Ausgangslage vielleicht ähnlich klar. Also es gibt auch so einen klaren Favoriten. Die Teams sind aber nochmal ein ganzes Stück weiter auseinander. Watford empfängt Tottenham. Interessanterweise sind die Quoten da auch ähnlich verteilt, was... also wir haben eben über Erster gegen Vierter gesprochen. Jetzt sprechen wir über 17. gegen Sechster und es ist dieselbe Verteilung, ne? Oder sogar die Chance für Watford auf den Sieg steht besser als für Arsenal, um auch nochmal zu unterstreichen, wie gut die Quoten auf Arsenal sind im Aufeinandertreffen des ersten Spiels, über das wir gesprochen haben. Jetzt aber, wie gesagt, Tottenham muss reisen zu Watford und das nach einem ziemlich mauen Auftritt gegen Southampton, wo sie auch nur unentschieden spielen konnten auswärts. Jetzt das zweite Auswärtsspiel eng getaktet und bei Tottenham muss ich ja sagen, eng getaktet, nachdem man quasi die komplette Mannschaft einmal in Quarantäne hat oder so. Also die sind auch alle nicht gut im Training und müssen jetzt wieder komplett durchziehen. Und diese körperliche Belastung gerade bei Tottenham sehr, sehr gut zu beobachten. Jetzt gegen Watford mit einem klassischen Konterteam, die ihnen auf jeden Fall den Ball geben werden, ist schon tatsächlich einfach für mich auch mit drin in unserer Aufzählung, weil es das Potenzial zum nächsten kleinen Stolperer hat in dieser Gesamtkonstellation, die jetzt gerade halt herrscht.
Halte ich direkt dagegen. Ich will gar nicht lange rumeiern, so wie gerade bei Arsenal City. Ich tippe hier ganz klar auf den Tottenham-Sieg und begründe das auch. Watford 1-4 gegen West Ham zu Hause verloren. Jetzt ist natürlich West Ham eine sehr gute besser Mannschaft unter Moyes. Aber 1-4 gegen West Ham zu Hause, das ist katastrophal. Und gleichzeitig, ich habe das Tottenham-Spiel in Southampton live gesehen über die 90 Minuten, also nicht vor Ort live, sondern am TV live. Und da wurde Tottenham ziemlich verpfiffen, wie ich fand. Sie haben mindestens ein
reguläres... Das wäre ja auch mal was Neues.
Ja, weiß ich nicht, aber sie haben für mich mindestens ein reguläres Tor erzielt. Also das Abseits war schon wieder mal dieses berühmte Armpit-Offside mit hier Millimeter hin oder her. Ne? Einmal hinterfragt, aber okay, da trauen wir einfach mal den Messgeräten in England. Aber dieses andere abgepfiffene Tor, wo, wer war es, der Fraser Forster ist das Southampton-Keeper, wo er den Ball nicht festhalten kann, dann mit der Hacke in der Luft, also der Ball fällt ihm runter, eine abgefangene Flanke, und dann fällt er über seine Hacke ins Tor. Das war kein Foul am Torhüter, nichts. Das war ein reguläres Tor, wurde da Tottenham weggepfiffen, für mich grundlos. Dann gewinnen sie das Ding und fertig ist, weil Southampton war ja sogar in Unterzahl. So. Also von daher, worauf ich hinaus will, ist, die Leistung war jetzt nicht so schlecht. Sie hätten gewinnen müssen in Southampton. Dieser Ausrutscher liest sich natürlich nicht so schön aus Tottenham Sicht. Aber ich glaube, das war, ja, die Umstände dessen habe ich ja gerade erklärt. Deswegen sage ich jetzt, in Watford wird wieder gewonnen, denn sie sind ja unter Antonio Conte noch ungeschlagen. In was? 7 Spielen unter Conte, glaube ich, neuer Spurs-Vereinsrekord, ne? Als neuer Trainer.
Um das vielleicht einfach abzurunden, im Endeffekt natürlich der sinnigste Tipp, weil die Quote auch gar nicht so verkehrt ist auf den klaren Favoriten. Ne? Gesagt, unter Conte ungeschlagen. Und jetzt gegen den 17., der natürlich eine wirklich schwache Spielzeit bis jetzt gezeigt hat. Und da eben 1,6er Quoten gerade im Dreiweg, das ist natürlich auch schon mehr als akzeptabel.
Absolut. Also ist eine, ja, für den Kombischein eine absolut ausreichende Quote. Man kann, wenn man wirklich ein bisschen Risiko eingehen könnte, könnte man auch eins höher gehen, ne? Und sagen sogar, ey, ich nehme das Handicap mit. Denn da gibt es schöne Zweierquoten. Und du weißt ja, die 2, die lächelt mich immer an, denn wir sprechen ja da erneut von einem schnöden 2-0. Das würde ja auch wieder, ich wiederhole mich eh immer, wenn ich das hier sage, ne? Aber das würde ja keinen überraschen. Wenn West Ham 4-1 in Watford gewinnen kann, warum soll denn dann Tottenham nicht einfach 2-0 gewinnen? So, dann hättest du schon richtig, richtig gute Zweierquoten. Also sogar hohe, ne? 2,70, glaube ich, ist da so die Bestquote. Das lächelt mich schon auch ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen.
Okay, wir haben mich überzeugt. Tottenham Favorit hier. Lass uns direkt weitergehen zu einem anderen Londoner Club, beziehungsweise, deswegen ist natürlich auch drin, zu einem London Derby am 1.1. noch. Crystal Palace empfängt eben besungenes West Ham und liefert, liefert da für mich auch schon eigentlich die Quote des Spieltags, nämlich eine 2,30er Quote auf West Ham. Und die finde ich sehr schön.
Die findest du sehr schön. Ja, möchtest du das begründen?
Nein, aber ich mach's natürlich trotzdem sehr gerne. Also, West Ham steht im Moment auf Platz 5 in der Tabelle. Natürlich jetzt auch irgendwie im Winter dieses kleine, sagen wir mal, Formtief gehabt. Also die letzten Spiele vor dem deutlichen Sieg gegen Watford, die waren nicht so erfolgreich. Heißt im Endeffekt, man hat zu Hause 2-3 gegen Southampton verloren und auch gegen Arsenal musste man sich im letzten London Derby geschlagen geben. Dann gab es ja auch in der Woche danach eine Spielabsage. Also ein bisschen zerrissen alles, aber das Team ist wieder ja vollständig und fit, soweit man es heute überblicken kann oder in weitestgehenden Fällen. Und vor allen Dingen muss man sagen, dieser 4-1-Sieg, der hat halt nochmal alle Stärken dieses Teams wieder gezeigt. Ne? Also und die sind ja unbestritten. Also wir reden ja auch nicht das erste Mal über West Ham hier und loben sie. Das war sogar in der letzten Saison schon der Fall, dass sie da lange oben mitgespielt haben. Sie bestätigen es in dieser Saison. Du hast einfach auch, ja, weiß nicht, mit Suchek immer noch einen Sechser dabei, der jetzt auch getroffen hat, tatsächlich gegen Watford, den ich für einen der besten Sechser der Liga halte. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, während wir bei Crystal Palace eben, auch das haben wir in unserer letzten Folge besprochen, schon über eine ziemlich durchschnittliche, ja, Mittelfeldmannschaft reden. Hier sehe ich eine große Spannweite zwischen beiden Teams, so tabellarisch 6 Plätze. Und deswegen ist West Ham für mich klarer Favorit. Und das eben bei einer 2,30er-Quote, finde ich ganz spannend.
Und dann halte ich mal wieder dagegen, weil das ja so ein bisschen meine Rolle hier ist, und zähle Gegenpunkte auf, die dich ein bisschen ins, weiß ich nicht, vielleicht ins Wanken kommen lassen bezüglich deines Tipps. Crystal Palace hat erst eine Heimniederlage kassiert in 10 Heimspielen. 4 gewonnen, okay, klingt jetzt nicht so prickelnd, 5 unentschieden. Aber sie werden einfach kaum geschlagen zu Hause. Auch erst 9 Gegentore in 10 Heimpartien kassiert. Also das ist einfach nicht so leicht, so da zu gewinnen. Punkt 1. Punkt 2 ist, Crystal Palace kommt mit einem 3-0-Heimsieg gegen Norwich City im Rücken in dieses Derby. Und sie haben natürlich wieder ein Heimspiel. Also allein das sind für mich so 3 Pünktchen, wo ich sage, ja, Quote ist lukrativ, ja, West Ham grundsätzlich die bessere Mannschaft. Das erklärt, finde ich, auch grundsätzlich die Quoten, warum eben West Ham 2,40er im Schnitt hat und warum Crystal Palace 3,20er Quoten im Schnitt hat. Das könnte ein sehr, sehr enges Spiel werden, bei dem ich so ein 1-1 kein Stück überraschen würde.
Ich glaube, es ist schwer, bei Palace zu gewinnen, aber wir reden hier über verdientermaßen eine der besten 5 Mannschaften der Premier League und das jetzt über eine Zeitspanne von einem Jahr und der traue ich dann doch zu, beim Tabellenelften auch einen schweren Heimsieg einzufahren. Deswegen bin ich da
auswärtig
weiter bei West Ham. Auch muss man sagen, jetzt, ja, 3-0 hört sich immer schön an, wenn du dann sagst gegen Norwich, dann können das ja, viele ist, Mannschaften in dieser Norwich, Saison klar behaupten. Ne? Also ja, das ist so ein bisschen der hört sich immer so despektierlich an, aber wir müssen ja immer trotzdem das irgendwie auch vom Leistungsvermögen einschätzen. Das ist ja auch nicht despektierlich natürlich gemeint, wenn man sagt, ja, sie haben gegen Fürth gewonnen, aber was bedeutet das jetzt wirklich?
Klar, aber trotzdem, es gibt dir ja ein bisschen Auftrieb und nochmal, du spielst halt einfach zu Hause, das ist nach wie vor ein Riesenunterschied, ob du heim oder auswärts spielst für mich, jetzt wo die Fans wieder komplett, oder was heißt jetzt, sind ja schon das ganze Jahr, also die ganze Saison, komplett im Stadion, das macht einfach so eine Difference. West Ham ist ja zu auswärts jetzt auch nicht so prickelnd, klar, viertbestes Auswärtsteam, aber 5 der 10 Spiele nicht gewonnen in der Fremde, deswegen ich möchte da auch da wieder so ein bisschen einfach, ich möchte dagegen halten und tipp unentschieden deswegen. Weil du dir so sicher bist, dass West Ham das Ding gewinnt, sage ich, nee, unentschieden.
Gut.
Dann sprechen also wir uns wieder,
Alex, Herr Alt. Entscheidet sich falsch bei diesem Spiel zwischen Crystal Palace und West Ham.
We will see.
Und wir schließen die Premier League in diesem Podcast zum Jahresende ab mit dem Blick nochmal auf den 2.1., denn auch da werden Spiele stattfinden und vor allen Dingen eins hat es uns natürlich angetan, obwohl man auch sagen könnte, die beiden ganz großen Krisenteams treffen aufeinander, wenn man auf die letzten Ergebnisse guckt. Chelsea empfängt Liverpool. Es war ein enorm ja, spannendes, attraktives Hinspiel schon, natürlich maßgeblich geprägt von der roten Karte für Chelsea, die das Tor geöffnet hat, dass Liverpool zurück ins Spiel kommen konnte. Davor hat Chelsea ganz klar das Spiel gemacht. Danach ist Liverpool aber 45 Minuten angerannt, also es war ein tolles Hinspiel. Es sind die Mannschaften auf Platz 2 und 3, Chelsea ein Punkt vor Liverpool, aber ein Spiel mehr. Also da ist man auch wirklich sehr dicht zusammen. Und interessanterweise, ja, gerade für Liverpool auch ein enorm wichtiges Spiel, weil man jetzt vielleicht nochmal die letzte Chance hat, einen kleinen Anschluss nach ganz oben zu wahren. Ne? Also unentschieden wäre für beide katastrophal, was den Titelkampf angeht und gerade nach den letzten Ergebnissen. Das macht es nochmal attraktiver vor so einem Spitzenspiel. Ne? Also, dass beide Mannschaften den Sieg auch unbedingt brauchen.
Ja, die Ausgangslage ist, wie du es genannt hast, ist so, dass beide gewinnen müssen, sonst ist der Titel wahrscheinlich futsch. Wenn City hier seine Pflicht erfüllt bei Arsenal, wieder 3 Punkte einholt und die beiden knüpfen sich die Punkte gegenseitig ab, also grundsätzlich spielen einfach unentschieden, dann kannst du dich vom Titelkampf jetzt schon verabschieden. Wobei Tuchel hat ja sowieso gesagt, sie können aktuell im Titelrennen ja nicht mithalten. Das ist ja utopisch, das vorauszusetzen oder das zu erwarten, denn sie haben viele Verletzte, sie haben viele Covid-Ausfälle, Spiele alle 2 Tage, mit welchem Personal denn überhaupt. Von daher, aus Tuchels Sicht ist man eh kein Titelanwärter aktuell, weil man es nicht sein kann.
Auch aus Klopps Sicht nicht. Auch der hat gesagt, zumindest im Moment müssen wir uns keine Gedanken darüber machen, wie wir Manchester City einholen können.
Also nicht, können ja so beide auftreten. Mit dem Remis leben. Ne?
Ja, Hauptsache Champions League sichern. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube auch beide Trainer geben das nicht vor als Marschroute. Dafür ist man da auf beiden Seiten zu ehrgeizig. Und es sind ja auch einfach Prestigespiele, die auch wirklich über das Wochenende oder über den Spieltag hinaus eben ihre Kreise ziehen und für gewisse Stimmung dann rund um die Vereine sorgen. Dessen wird man sich schon bewusst sein. Liverpool haben wir ja auch weiterhin die Situation, dass es das letzte Spiel sein dürfte, bei dem man auch offensiv mit voller Kapelle antreten kann, denn der Afrika-Cup geht los, heißt Sadio Mané und Mo Salah werden dann auch nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, du kannst ja eigentlich gerade in dieser Ausgangslage nicht leisten, weiter Punkte liegen zu lassen, solange diese Spieler noch da sind, denn danach wird es eh richtig hart werden.
Ja. Das macht's ja eh umso schlimmer, dass sie jetzt erst gegen Tottenham nur 2-2 gespielt haben und viel schlimmer bei Leicester City 0-1 verloren haben. Also ich glaube, das 2-2 gegen Tottenham, das wird keinem Verein so schlimm stören, weil ne, bei Tottenham, Antonio Conte ist Tottenham vor allem, da kannst du schon mal einen Remis vor allem nach Rückstand mal mitnehmen, das ist nicht so schlimm. Aber bei Leicester, das war von vorne bis hinten gar nicht so wenig, denn eigentlich war ja so die erste Halbzeit gar nicht so schlecht. Du musst halt deine Tore machen. Viel schlimmer war das, was Liverpool in der zweiten Halbzeit gemacht hat. Ich glaube, diese Mané-Chance, wo er frei vor Keeper Schmeichel drüber bolzt, ne, war die einzige wirkliche Chance in der zweiten Halbzeit. Das war auch sehr früh in der zweiten Hälfte. Danach kam gar nichts mehr. Obwohl Leicester ja auch richtig Covid geplagt ist. Stehend K.O. war, in Unterzahl war, wenn ich mich recht erinnere, und du hast nicht mal wirklich Chancen.
Ja, also deswegen, es ist das alte Liverpool-Leiden, dass sie an guten Tagen tatsächlich, glaube ich, jede Mannschaft an die Wand spielen können, aber wenn diese Energie, die dieser Spielstil benötigt, eben nicht so 100% da ist, dass man auch wirklich Spiele liefert, wo man auch gegen unterlegene Teams einfach nicht wirklich einen Stich sieht, muss man sagen, können ja weiter mit den eben hatten wir Fürth als Vergleich, das ist ja auch so ein bisschen Borussia Dortmund wieder der direkte Vergleich, da hast du ja auch oft Probleme dann irgendwie an dem Wenn nicht viel stimmt, dann verlierst du gegen die Hertha. Wenn alles stimmt, dann kommst du in der Champions League weit. Also das ist halt natürlich bei Liverpool nochmal eine andere Qualität. Deswegen gewinnen sie auch mehr Spiele als Borussia Dortmund. Aber sie haben so dieses ähnliche Leiden, weil dieser Fußball natürlich darauf ausgerichtet ist, dass du auch ganz aktiv weit vorne verteidigst. Das ermöglicht dir auch automatisch Torchancen, wenn dieser Druck weit vorne nicht so greift, wenn die Aufmerksamkeit und die Laufbereitschaft nicht so da ist, die du dafür auch brauchst, dann geht nicht nur deine Defensivleistung nach oben und du kassierst mal einen Konter, sondern gleichzeitig sinkt auch dein offensiver Output. Ne? Und das ist halt bei Liverpool immer gefährlich. Deswegen auch hier in dem Spiel Chelsea zu Hause eine Mannschaft, die Liverpool, glaube ich, schon zur Verzweiflung bringen kann, was die starke Defensive angeht eben.
Ja, absolut. Glaube ich, richtig schwer. Wobei zuletzt, ich gucke gerade mal, letztes Spiel at Chelsea hat Liverpool 2-0 gewonnen. Wann war das? Im September 2020, schon ein bisschen her.
Ohne Thomas Tuchel,
korrekt. War das nicht damals ein Meilenstein zur Meisterschaft?
War ja.
Doch Liverpool Meister, oder?
Es war auf jeden Fall, ja, das war in der Saison. Ich weiß gar nicht, ob es da schon stattfand, aber da wurde noch nachgeholt, ne, von der...
Ja, ich krame ganz weit hinten im Hirn. Wahrscheinlich ist die Hälfte falsch von dem, was ich erzähle.
Ich weiß nur, dass Lampard und Klopp sich nicht so gut verstanden haben an der Seite.
Ich wollte nur darauf hinaus, dass das letzte Spiel an der Stamford Bridge eben von Liverpool gewonnen wurde mit 2-0. Und sie eben da, warum auch immer, sehr lange nicht mehr gespielt haben. Spielplan hat es halt nicht hergegeben. Durchaus kurios. Nichtsdestotrotz, Chelsea letzten beiden Spiele gegen Liverpool ungeschlagen, jeweils at Anfield. Also 1-1 war ja das Hinspiel am dritten Spieltag jetzt im August. Und davor hatten sie sogar 1-0 gewonnen im März 2021. Also beide Spiele in 2021 nicht verloren gegen Liverpool. Unter Tuchel logischerweise. Sprich, Tuchel, Klopp, noch ungeschlagen. So. Kann man ja auch. Sample Size ist natürlich klein, aber kann man ja auch auf dem Schirm haben. Ist ja durchaus interessant.
Ja. Ich weiß nicht, wie es in der Bundesliga war. Ich gehe davon aus, da dürften sie auch gegen
gespielt ziemlich, haben. Ja, ziemlich durchwachsen. Ich glaube, ja. Es gab 16 Spiele zwischen Klopp und Tuchel. 9 davon hat Klopp gewonnen. Mhm. Also 9 Niederlagen Tuchel aus 16. Also schon ziemlich deutlich pro Klopp. Ja, liegt natürlich daran, dass Tuchel unter anderem Mainz gecoacht hat, wenn Kloppo eben beim BVB war. Aber nichtsdestotrotz.
Aber es gab auch Chelsea in der Euroleague, hat Liverpool Tuchels Dortmund auch vernichtend geschlagen einmal. Wir erinnern uns an ein 4-3 an der Anfield Road. Also ja, auch Historie zwischen den beiden Trainern. Von den Quoten her muss ich auch ehrlich sagen, ja, Chelsea, was dazu kommt bei Chelsea, das haben wir noch gar nicht so richtig ausgebreitet, muss ich jetzt auch reinbringen, obwohl wir schon länger drüber reden, ist natürlich, dass bei Chelsea nicht nur die Belastung da ist und der Stress und die schlechten Ergebnisse, sondern du hast es kurz in so einem Nebensatz gesagt, die Corona-Fälle und die Verletzten häufen sich. Auch im letzten Spiel jetzt mussten wieder 2 Verletzte vom Feld, die nicht einsatzfähig sein werden. Unter anderem Reece James, der eine Riesensaison gespielt hat bis dato. Also da gehst du halt wirklich richtig auf dem Zahnfleisch. Und auch ein Lukaku, Tuchel hat das ja auch relativ frei herausgesagt, ist jetzt wieder da. Der sollte von der medizinischen Abteilung, die haben gesagt, der darf nicht so lange spielen, der ist noch nicht fit. Und er musste das machen, weil er alle anderen auswechseln musste. Er hatte ja auch nur 3 Wechsel, auch noch das englische Problem. Und alle 3 mussten verletzt runter und er konnte nicht mal irgendwie da so ein bisschen Leistungsmanagement betreiben. Deswegen, Chelsea geht da so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Musste ich nur nochmal vorwegschieben, weil wenn wir jetzt auf die Quoten blicken, wir haben von einem sehr ausgeglichenen Duell gesprochen und da ist es natürlich erstaunlich, dass die Heimmannschaft Chelsea, der zweite der Tabelle, eine Dreierquote hat. Ne?
Ja, das Pensum von Chelsea, also grundsätzlich die Form ist nicht gut, aus verschiedensten Gründen nur 4 der letzten 10 Spiele gewonnen, muss man auch noch einfach kurz erwähnen, also dieses 1-1 gegen Brighton Hove in der Schlussminute, auch extrem bitter, Bilanz aktuell nicht gut, Pensum ist aber auch so krass, wir haben es bei Arsenal erwähnt, man muss es bei Chelsea erwähnen, denn die haben das schlimmste Pensum aller Mannschaften in England zuletzt hinter sich, sie haben ich zähle mal rückwärts, am 29.12. gegen Brighton gespielt, davor am 26.12. gegen Aston Villa, davor im EFL Cup bei Brentford am 22.12., davor am 19.12. gegen Wolverhampton, am 16.12. gegen Everton und dann war die größte Pause mit Abstand, nämlich am 11.12. gegen Leeds United. Das ist einfach richtig, richtig krass. Alle 3 Tage spielen die durch.
Interessanterweise hätte eigentlich die Klub-Weltmeisterschaft im Dezember stattfinden sollen, wo Chelsea auch noch mitspielen muss. Die würde ja jetzt auf Februar verschoben, aber das hätte zu Beginn des Dezembers nochmal 3-4 Spiele draufgelegt. Ne?
Ich bin jetzt gar nicht komplett hintergegangen, ich hätte ja weitermachen können. Also am 8. haben sie gespielt, Champions League, am 4., am 1.12. und am 28.11. auch. Also sie spielen wirklich seit Ende November, seit Anfang Dezember alle 3 Tage Fußball mit der einen Ausnahme, wo es 5 Tage mal Pause gab. So, das ist so, so hart. Bringt mich natürlich jetzt allmählich langsam zum Tipp. Liverpool ist für mich Favorit.
Ja.
Du nickst, ja.
Das ist auch bei den Quoten so. 2,30er, 2,40er Quoten gibt es auf die Reds. Und ich sehe sie da auch vorne, weil sie eben jetzt nochmal auf dieses volle Offensivarsenal zurückgreifen können. Und du hast einfach mit Jota, Mané, Salah an einem ordentlichen Tag gegen ein so ersatzgeschwächtes und einfach auch kaputtes Team eine solche Qualität in der Offensive, dass ich nicht glaube, dass Chelsea es wirklich schafft, die Null zu halten. Und das ist eigentlich die Basis, wenn Chelsea Spiele gewinnt, gerade Topspiele, wir erinnern uns ans Champions-League-Finale gegen City oder so, dann muss die Null stehen. Und ich glaube, das können sie nicht leisten gegen dieses Liverpool. Und ich glaube, das wird Liverpool ummünzen können. Und dafür die Quoten sowieso immer 2,40er-Quoten auf Liverpool ist jetzt nicht das unattraktivste auf der Welt. Deswegen bin ich da bei dir.
Ist ja sowieso schwer vorstellbar, dass Liverpool 2 Spiele in Folge nicht trifft, auch wenn es natürlich vor exakt einem Jahr sehr häufig vorkam, falls wir uns erinnern, diese furchtbare Malaise damals, diese Negativlauf, ne, wo sie kaum gegen irgendjemanden treffen, geschweige denn gewinnen konnten, egal ob es West Brom war oder wie sie alle hießen. Ne? Es ist schwer vorstellbar, 0-1 bei Leicester und dass du direkt danach so schwer das Spiel gegen Chelsea ist, aber so angeschlagen wie Chelsea im wahrsten Sinne des Wortes ist, dass sie erneut nicht treffen, ist super schwer vorstellbar. Mich reizt natürlich diese 2,38er-Quote, das ist die Spitzenquote, die Unibet aktuell offeriert. Alle anderen Wettanbieter sind so bei 2,30. Reizt mich einfach aus den genannten Gründen, ne? Weil Chelsea absolut auf dem Zahnfleisch geht und ja, Salah und Co. sind für mich Favorit und die Quote ist einfach sehr, sehr interessant. Noch interessanter ist natürlich die Chelsea-Quote, Dreierquoten. Ne? Da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen, der sagt, boah, da setze ich einfach drauf, weil, ja, weil die Quote so lukrativ ist. Ist ja trotzdem Heimspiel Chelsea, ne? Sollte man ja auch nicht vergessen.
Ja. Ja, also trotzdem sind wir uns da, glaube ich, einig und man merkt vielleicht auch an sich Chelsea-Liverpool ein Spiel, wo wir uns durchaus drauf freuen, an der Redezeit, die wir vielleicht jetzt ein bisschen wieder rausholen können. Wir haben jetzt sehr lange über dieses Spiel geredet. Wir wechseln jetzt nach Spanien. Auch da haben wir spannende Spiele rausgesucht, aber zumindest, ich glaube, das kann man sagen, keines dieser absoluten Spitzenspiele, wie es Chelsea gegen Liverpool ist. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das des Tabellenführers und direkt mal angeschlossene Frage, auch schon vielleicht ja designierten Meisters Real Madrid. Die müssen zu Getafe und Alex sagt uns jetzt, warum Real Madrid noch nicht sicher Meister ist, fragte er zögernd.
Es sieht nämlich sehr stark danach aus. Ne? 8 Punkte Vorsprung, auch wenn Real ein Spiel mehr hat, aber vor allem sie haben die ganzen Topspiele gewonnen. Ist auch, das ist ja das Beeindruckende. Also sie haben Sevilla geschlagen, sie haben Atletico Madrid geschlagen, den Clásico gegen Barça gewonnen, grundsätzlich bei Real Sociedad gewonnen, bei Betis gewonnen. Also die ganzen direkten Vergleiche und die ganzen Top-Teams, in Anführungszeichen Top-Teams, weil man kann ja streiten, ob Atletico und Barça aktuell überhaupt Top-Teams sind, aber das alles gewonnen. Ab und zu haben sie natürlich so einen kleinen Strauchler, Stolperer drin, Real Madrid. Unter anderem zuletzt gegen Cádiz zu Hause nicht gewonnen, wo ja wahrscheinlich jeder gesagt hätte, das wird ein lockeres 3-0, 4-0, 5-0. Da gab es nur 0-0. So ein Unentschieden haben sie immer mal drin gegen Mannschaften, die sich enorm hinten reinstellen, die enorm defensiv agieren. Das sei schon mal vorausgesagt. Und genau das kann man tatsächlich beim FC Getafe erwarten. Die bekannt dafür sind, dass sie sehr, sehr unbequem spielen können. Sehr, sehr defensiv, sehr, sehr nervig. Mit vielen Fouls, Spielunterbrechung generell, wuchtig in den Zweikämpfen, all das, was Real vielleicht nicht so schmecken wird. Und deswegen ist Real natürlich trotzdem haushoher Favorit, aber eben auch Getafe als Stolperstein.
Aber interessanterweise, gerade also für mich jetzt bei dem Spiel, dann eben die Realquote doch recht hoch. Also du hast hier 1,7er Quoten auf den Tabellenführer, der overall gesehen natürlich eine gute Saison spielt, auch gerade im Vergleich eben zu den anderen großen Namen der Liga, die du angesprochen hast. Und dann ist Getafe ja jetzt auch nicht irgendwie der 12. oder so, sondern wir sprechen über den Tabellen 16., der aus 18 Spielen 15 Punkte geholt hat. Also da ist ja eigentlich, finde ich, alles gegeben für deutlich mehr Schieflage in den Quoten. Und deswegen finde ich die Realquote natürlich erstmal auf den ersten Blick zumindest sehr, sehr spannend bei diesem Spiel.
Ja, auch auf den zweiten, wenn man ehrlich ist. Wundert mich auch tatsächlich. Die 1,7, die ist durchaus erstaunlich. Also absolut anspielenswert, finde ich. Muss man eigentlich anspielen. Nochmal, es ist der klare Favorit Real Madrid, die richtig gut in Form waren. Wie gesagt, ab und zu haben sie immer mal so einen Wackler drin, aber sehr, sehr selten, muss man auch dazu sagen. In aller Regel erfüllen sie die Pflicht, auch wenn sie nicht immer super, super überzeugen, aber auch im San Mamés beispielsweise in Bilbao vor Weihnachten gewonnen. Zwei schnelle Tore in der Anfangsviertelstunde, auch ein Traumtor von Benzema und dann halt einfach die Pflicht erfüllt. So, sie sollten das gewinnen. Es wäre wirklich eine Überraschung, wenn sie es nicht machen. Die Quoten sind einfach lukrativ. Gleichzeitig aber Getafe jetzt zuletzt auch im Aufschwung unter dem neuen Coach. Muss man auch einfach erwähnen. Kike Sanchez-Flores hat die übernommen vor ein paar Spieltagen. Und ich habe es ja gesagt, sie sind nervig und störrisch und in Zweikämpfen hart etc., wie man es kennt. Und das zeigen auch die letzten Ergebnisse. Achtung, 0-0, 0-0, 1-0 und 1-0. 1-1, sorry, und 1-0 von Getafe. Also nur in 3 von 4 Spielen gab es kein Gegentor. So, das wird nicht leicht für Benzema und Co.
Ja, also.
Und das erklärt, glaube ich, diese 1,70er-Quote wahrscheinlich.
Es wird auch, denke ich, also man muss jetzt auch aufgrund der Quote, netterweise muss man es ja nicht, so Richtung Handicap schielen, das wäre mir vielleicht auch ein bisschen zu weit aus dem Fenster geliehen, weil Getafe eben durchaus dieser unangenehm zu bespielende Gegner ist. Aber trotz allem sehe ich hier ja die beste Chancen-Risiko-Sache trotzdem natürlich beim Sieg von Real irgendwie, was ich dann natürlich, wenn man sich jetzt nicht im Dreiweg festlegen will, kann man immer, du hast ja die Gründe genannt, auch auf so Over-Under-Sachen gucken. Wenn du sagst, unter 2,5 Tore, du hast die letzten Ergebnisse vorgelesen, gibt es auch 1,80er-Quoten. Und das ist ja auch zum
Liegt nahe.
Beispiel, ne, stolpert Real, deswegen will ich habe ein bisschen Angst, dass sie stolpern, dass sie nur 1 einspielen, dann nehme ich lieber die 1,80er-Quote damit als die Dreiweg-Quote. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit, die man da gut machen kann, glaube ich.
Ja, vor allem, weil Getafe, wie gesagt, 5 Spiele in Folge nicht verloren hat. 2 gewonnen, beide zu 0 und dann eben die 3 Remis. Von daher, ja, alles legitim. Unterm Strich, ich glaube, ich werde den Realsieg, würde den Realsieg anspielen, weil einfach, das hast du auch recht selten, ne? Dass du auf einen Realsieg in 1,70, 1,78, glaube ich, ist die Topquote bei Betway, dass du das bekommst, das durchaus interessant.
Das sehe ich auch so. Und richtig interessant ist natürlich auch alles so, was auf wettbasis.com gerade abgeht, auch neben dem Fußball. Da reden wir vor allen Dingen über zwei ganz große Events, die immer die Zeit rund um Weihnachten und dann auch Neujahr prägen. Einmal die Vier-Schanzentournee und dann eben auch die Darts-WM. Beides natürlich auch schon groß im Gespräch mittlerweile. Und für beides könnt ihr euch wirklich toll vorbereiten auf der Website von wettbasis.com in vielen Artikeln, sei es bei der Vier-Schanzentournee, Überblick über Favoriten, die besten Wetten, die besten Quoten oder einfach auch erstmal den Zeitplan. Wo kann ich was gucken? Wo passiert was? Und dasselbe findet ihr natürlich genauso für die Darts-WM auch, ne? Der restliche Spielplan, wer ist jetzt Favorit? Gary Anderson zum Beispiel, einer der Großfavoriten, hat ja relativ schwach gespielt, ist nur knapp weitergeschafft, ist die Quote da vielleicht auf ihn doch nochmal gestiegen. All das kann man natürlich perfekt nachverfolgen, wenn man auf wettbasis.com auch nochmal vorbeischaut. Wollen wir euch auf jeden Fall auch kurz ans Herz legen und generell natürlich auch darüber hinaus, auch alle Spiele, die wir hier besprechen, Fußball und über Fußball hinaus. Wenn man sehr, sehr gut vorbereitet sein will auf alles, was beim Sport so abgeht, dann kann man eigentlich nur empfehlen, guckt mal bei der Wettbasis vorbei.
Und natürlich auch alle Spiele, die wir hier besprechen, logischerweise gibt es natürlich auch in Artikelform auf der Wettbasis. Aber das wissen ja treue Hörer sowieso schon.
Das wissen hoffentlich die meisten und aber wenn noch nicht, dann ist es jetzt euch mitgeteilt. Wir freuen uns, wenn ihr auch dieses Angebot mal nutzt und gehen weiter zu einer Mannschaft. Ja, du hast gesagt, mittelmäßige Mannschaft, Atletico Madrid,
Das habe ich so nicht gesagt,
vier
ey.
Spiele in Folge verloren. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon mal unter Simeone so der Fall war,
Nee,
zumindest in den letzten
Rekord.
Rekord.
Simeone-Rekord sozusagen. 3 war sogar der Rekord. Also in seinen 10 Jahren ist er jetzt bei Atletico. Unter ihm hat Atletico nie mehr als 2 Spiele in Folge verloren. Dann hatten sie 3 verloren, das war schon ein Rekord. Und dann haben sie jetzt sogar ja, getoppt in negativer Hinsicht. 4 Pleiten in Folge, eigentlich unvorstellbar. Und auch
Glückwunsch,
unerklärlich, weil du wirst
Glückwunsch
mich jetzt
an
gleich
El
fragen.
Cholo.
Ja, Glückwunsch. Du wirst mir jetzt gleich fragen, woran liegt es? Es ist unerklärlich. Ich nehme das schon mal vorweg. Es ist. Manchmal gibt es so Negativläufe, die man nicht immer erklären
Es
kann.
ist halt vor allen Dingen so bemerkenswert und deswegen auch der Rekord, dass Atletico in Schwächephasen natürlich es nicht immer gut hinbekommen hat, Spiele zu gewinnen, weil einfach auch offensiv dann nicht alles geklappt hat und das Offensivkonzept jetzt sicherlich nicht das berauschendste der Welt ist. Aber dass man immer auch das Gegentor kassiert und dass man immer auch verliert, das ist tatsächlich etwas, was man da eigentlich bei den Hauptstädtern gar nicht gewohnt ist. Und deswegen jetzt im Spiel gegen Rayo Vallecano kommt es natürlich zum Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften da in der Tabelle ganz oben. Rayo Vallecano steht einen Punkt vor Atletico Madrid und ist Tabellenvierter. Und unter all diesen Voraussetzungen, muss man mal sagen, sind da die Quoten einigermaßen explosiv in diesem Aufeinandertreffen aufgeteilt.
Explosiv, schönes Wort. Schade tatsächlich, dass das Spiel nicht in Vallecas, also bei Rayo, stattfindet. Ist ja ein Stadtderby logischerweise, aber im Wanda Metropolitano. Denn dann wäre es noch explosiv. Denn Rayo Vallecano ist unfassbar heimstark. 8 von 9 Spielen zu Hause gewonnen. Aber wie gesagt, sie spielen im Wanda Metropolitano. Ja, dadurch ist es dann vielleicht auf dem Papier doch recht deutlich, zumindest von den Quoten her ist es super deutlich. Zu deutlich, finde ich, aufgrund der Form beider Teams. 1,35er Quote im Schnitt auf Atletico. Das ist nicht sonderlich prickelnd, wenn man bedenkt, und du hast es ja erwähnt, dass der Vierte gegen den Fünften spielt.
Ja.
Und der Vierte ist nicht Atletico. So.
Ja, also ich muss auch wirklich sagen, dass die Quoten so hoch sind, ermöglicht ja auch einfach, also es liegt natürlich auch nahe, immer mal dann auf die doppelten Chancen zu gucken, was ich ja eh gerne mache. Und da haben wir ja auch die Situation, dass wir 3,20er-Quoten im Schnitt haben bei den Wettanbietern auf eine doppelte Chance auf den Tabellenvierten. Bei Atletico, die eben, wie gesagt, jetzt auch 4 Spiele in Folge verloren haben. Und da wäre ja sogar das Unentschieden noch mit drin. Also eine Leistungssteigerung von Atletico wäre ja sogar irgendwie noch mit eingepreist. Und da muss ich ehrlich sagen, das finde ich fast zu gut, um wahr zu sein in dieser Gesamtkonstellation. Ich weiß, Atletico ist der große Name und Rayo so ein bisschen der Ausreißer, aber trotzdem reden wir jetzt auch nicht mehr über den zweiten Spieltag, wo man zufällig genau da in der Tabelle steht, wo man gerade steht. Also ich finde die Gesamtkonstellation schon so, dass man hier sehr gut zum Beispiel auf die doppelte Chance schielen kann und da steht eine 3 vor der Quote, ne?
Ja, es gibt tatsächlich sogar ein paar Gründe mehr, ins Risiko zu gehen. Also die schlechte Form hast du natürlich erwähnt und Corona-mäßig, wir hatten es bei England erwähnt, deswegen man muss es natürlich auch in Spanien erwähnen. Corona grassiert völlig überraschend auch in der Liga. Wann war es? Am Mittwoch, glaube ich, am Donnerstag hat Atletico bekannt gegeben, dass es 5 positive Fälle gibt. Coach Simeone hat es erwischt und Kapitän Koke, Griezmann, Joao Felix und Herrera, aber das ist kein Stammspieler, alle positiv getestet. Also Griezmann, Koke und Felix, ne, 3 super wichtige Spieler plus Coach Simeone. Die Vorbereitung und grundsätzlich so, ne, könnte besser sein bei Atletico auf dieses sehr, sehr wichtige Spiel. Deswegen, ja, es gibt gute Gründe da, erneut auf den Außenseiter zu setzen.
Den Außenseiter auf Tabellenplatz 4. Auch das muss man nochmal unterstreichen. Korrekt, ne? Ist, wie gesagt, selbst die doppelte Chance noch sehr lukrativ. Ich meine, wenn man da auf den Sieg geht, dann hat man 10er-Quoten. Aber ich weiß nicht, ob man sich da so aus dem Fenster lehnen muss, wenn die doppelte Chance eben schon so lukrativ ist. Aber selbst da, für die ganz Risikofreudigen ist das wahrscheinlich noch die spannendste Quote des Spieltags, weil, wie gesagt, es gibt ja durchaus Gründe, auch in die Richtung mal nachzudenken.
Und auf jeden Fall ein super, super wichtiges Spiel für Atletico, ne? Champions League-mäßig und so. Endlich aus der Misere rauskommen im neuen Jahr. Aber ja, also Tipps grundsätzlich bei Spanien alle unter Vorbehalt, muss man auch einfach nochmal erwähnen. Wir haben es am Anfang bei England gesagt, aber bevor wir Vollgas hier in Spanien, eigentlich sind wir ja schon mitten in Spanien, aber man muss es trotzdem nochmal erwähnen. Corona kann jeden Tag den einen oder anderen Spieler, ne, außer Gefecht setzen. Die müssen sich jeden Tag testen. Und es gibt wirklich jeden Tag neue Fälle bei allen Mannschaften aktuell. Deswegen guckt regelmäßig nach, wer fehlt da aktuell, welche Stammspieler fehlen. Guckt regelmäßig auf die Quoten, die können sich täglich ändern. Von daher, auch das, was wir hier an Quoten natürlich vorlesen, kann sich stündlich komplett ändern, wenn einfach wieder 3, 4, 5 neue Corona-Fälle rauskommen. Ne?
Ja. Wir gehen weiter zur nächsten Mannschaft, die ist punktgleich mit Atletico und formgleich mit Atletico, denn auch sie hat die letzten 4 Spiele in Folge verloren. Real Sociedad auch da, also der Absturz jetzt zur Winterzeit. Es geht gegen den 18. aus Alavés, also trotzdem, ja, die Favoritenrolle dürfte weiter bei Real Sociedad liegen. Dennoch, haben wir eben die Ausgangssituation, dass sie auch wahnsinnig schlecht in Form sind und auch hier natürlich dann so 1, 2 Vorzeichen für den nächsten Stolperer.
Ja, und vor allem ein richtig großes Vorzeichen ist der Trainerwechseleffekt, denn bei Deportivo Alaves gibt es einen neuen Coach. Mendilibar kehrt ins Baskenland zurück, der war letztes Jahr Eibar-Coach, ist mit denen abgestiegen, hat aber jahrelang wirklich grandiose Arbeit mit diesem ganz, ganz kleinen Verein gemacht. Kehrt jetzt eben zurück, soll Alaves vom Abstieg retten. Die sind nämlich aktuell alles andere als gut drauf, die letzten 5 Spiele nicht gewonnen, davon 3 verloren, also ein ja, was heißt Notbremse gezogen, aber sie denken halt, mit Mendilibar haben sie mehr Chancen als mit Javi Calleja, die Klasse zu halten. Ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es den Trainereffekt gibt, denn Real Sociedad, du hast es erwähnt, ist A, nicht gut drauf und B, Baskenderby, das wird eh immer hitzig sein, da wird es eh zur Sache gehen. Das kann schon ein Upset geben, glaube ich.
Upset wäre hier beziffert mit einem Alaves-Sieg bei 3,40er-Quoten. Das Unentschieden recht niedrig beziffert, auch nur mit 3,10er-Quoten.
Das spricht ja schon Bände, ne? Ja. Wenn der Unentschiedenquote nur bei 3,10 ist, das kommt ja wirklich nicht so häufig vor. Also
Ja, zum Beispiel in England hatten wir das gar nicht bei den Spielen, wo wir gesprochen haben, dass es so deutlich Richtung Unentschieden tendiert ist. Und ja, ich tendiere da irgendwie auch so ein bisschen zum Unentschieden auf den ersten Blick, weil ich schon die Punkte sehe, die du siehst, mich dann aber immer frage, ob jetzt der 18. den 16. dann wirklich so übertrumpfen kann, dass es sogar zu einem,
Sechsten.
den 6. sogar zu einem, ja, zu einem Sieg reicht und aus aller Sicht natürlich dann doch irgendwie der Punkt schon ein kleiner Achtungserfolg wäre. Und das gegen formschwaches Real Sociedad, du hast das angesprochen, ist für mich auch eine naheliegende Variante. Also, dass man da einfach vielleicht mal wirklich, und außerdem muss ich es ja auch irgendwann mal machen heute, mal aufs Unentschieden tippt.
Hast du noch kein Unentschieden getippt? Weiß ich
Nee.
führe nicht Buch. Ich glaube nicht,
Ich
ne?
habe mal die doppelte Chance bemüht, da ist es ja quasi mit drin, aber sonst
Da
nee.
ist es quasi mit drin, ja. Also man muss natürlich erwähnen, wenn eine Mannschaft so im Abstiegskampf steckt, überrascht das nicht, dass sie A nicht sonderlich gut ist und B auch zu Hause nicht sonderlich gut ist. Also erst ein Heimsieg. Nee, sorry, jetzt habe ich mich verguckt. Drei Heimsiege gab es in 9 Spielen. Das ist sogar, ja, halbwegs, wahrscheinlich halbwegs okay. Aber 7 Heimtore von Deportivo Alavés, das ist nicht prickelnd. Und darauf wollt ihr auch hinaus für diejenigen, die sich vom Dreiweg berechtigterweise fernhalten, weil das ist wirklich ein Spiel, das kann, finde ich, komplett in jede Richtung gehen. Vielleicht mal das Over-Under angucken, mit Blick aufs Under lieber. Ich erwarte eher wenige Tore und das tun die Wettanbieter auch. 1,60 gibt es auf Under 2,5. Das ist durchaus bezeichnend. Alavés schießt generell sehr, sehr wenig Tore, ist nicht torgefährlich und Real Sociedad in letzter Zeit auch mit enormen Problemen im Angriff. Vier von 5 Spielen zuletzt konnten sie kein Tor erzielen. Das ist für eine Mannschaft, die ja um die europäischen Plätze mitspielt, sehr ungewöhnlich. 0-0, 0-1, 0-2, 0-4 und dann gab es ein 1-3 gegen Villarreal. Also da haben sie immerhin getroffen, aber natürlich wieder verloren. Deswegen, ich erwarte wirklich recht wenige Tore und es kann 1-0-0-0-0-1 ausgehen. Alle drei Ergebnisse werden valide.
Und werden abgedeckt mit dem Over-Under-Tipp. Ne?
So schaut's
Also
aus.
ein naheliegender Tipp hier von Herrn Troika, auch mal Lob von mir. Das fand ich sehr gut erklärt, warum du das machst. So. Mal gucken, ob du mich beim nächsten Spiel überzeugen kannst, denn auch da gibt es den Favoriten, nämlich Betis. Und im Gegensatz zu anderen Vereinen, die da oben mitspielen, reden wir beim Tabellendritten über einen Verein, der zwar auch das letzte Spiel verloren hat, aber davor viermal in Folge gewonnen. Also die Fünf-Spiele-Bilanz beim ist nur bei Real besser da oben, muss man sagen, wenn man auf die Tabelle guckt. Real hatte 4 Siege, ein Unentschieden in den letzten 5 Spielen. Betis, wie gesagt, eine Niederlage, aber 4 Siege. Also auch eine sehr gute Bilanz. Und jetzt geht es gegen den 14. von Celta Vigo. Auch die konnten zuletzt einen Sieg einfahren. Also das schon mal die ganz gute Nachricht. Gegen Espanyol war der 3-1, ist aber auch schon wieder 2 Wochen her. Also, ja, jetzt die große Frage, welches Team kommt besser ins Jahr?
Ja, grundsätzlich sowieso, ne? Wir sprechen viel über Form und so, bei Real Sociedad erst recht. Paar Tage sind dazwischen, also es muss ja nicht heißen, dass man die Form, egal ob gut oder schlecht, konserviert über Weihnachten. Grundsätzlich. Von daher klar, neues Jahr, ne? Clean Slate und so, neuer Anfang. Kann natürlich für alle in der einen wie in der anderen Richtung gelten. Ich knüpfe mal ein bisschen daran an, was ich gerade gesagt habe, nur umgekehrt. Sprich, bei Alavés Real Sociedad erwarte ich wenig Tore. Oder grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass die Mannschaften einfach nicht treffen. Hier erwarte ich eher mehr Tore bei Betis gegen Celta. Also sprich, ich glaube beispielsweise, dass beide treffen können, kann ich mir super gut vorstellen, weil es einfach Mannschaften sind, die auch gerne den Ball haben, die gerne nach vorne spielen, die defensiv gar nicht so sattelfest sind. Von daher, Törchen auf Hüben wie drüben kann ich mir gut vorstellen. Over 2,5 kann ich mir super gut vorstellen. Also das ist, glaube ich, eine Partie, da sehen wir einige Tore.
Betis auch nach Real Madrid die zweitbeste Offensive, 32 Tore schon erzielt in der Liga. Das ist ja für Bundesliga-Verhältnisse recht wenig, aber für spanische Verhältnisse recht viel, denn da steht nur Real mit 41 erzielten Toren noch weiter oben. Ansonsten auch Sevilla auf Platz 2 mit 29 Toren, nur um so ein bisschen die Einschätzung zu schaffen. Also Betis eines der torgefährlichsten Teams der Liga und
Kurios übrigens, dran anknüpfen möchte ich kurz. Mehr Heimtore erzielt als Tabellenführer Real Madrid. No 19 Tore, Real hat nur 18. Das ist schon ein kleines Ausrufezeichen. Also nur Sevilla schießt mehr Heimtore als Betis.
da also alles so ein bisschen, ja, wenn man doch Richtung Dreiweg guckt, glaube ich, tendiert man schon zu Betis. Auch da sind die Quoten natürlich in Ordnung mit den 1,7, 1,8er sogar in der Spitze, die man da im Dreiweg bekommen könnte auf den Hausherrn, der sehr, sehr gern zu Hause trifft eben. Und das, aber du hast es angesprochen, legt natürlich auch eine andere Sache nahe, nämlich, dass man mal over 2,5 tippt. Da sind die Quoten, finde ich, auch recht attraktiv mit 1,8er Quoten, ne? Also,
Ja,
dass man
ja.
einfach ein 2,1 oder so würde das hier schon erfüllen.
Ja.
Und dafür die 1,8er Quote finde ich tatsächlich recht lukrativ bei Mannschaften, die eher für offensiven Fußball spielen. Also auch das, denke ich, ein Ansatzpunkt. Beide Quoten nehmen sich auch nicht viel. Over-Under, es fühlt sich für mich immer so ein bisschen, einfach aus persönlicher Sicht, nehme ich das manchmal lieber mit als den Dreiweg, weil man sich nicht so auf eine Mannschaft festlegen muss. Selbst wenn wir ein Sensationsspiel sehen und Celta Vigo als 14. Bei Betis sie vom Platz fegt, dann haben wir die Over-Under-Wette, haben wir immer noch drin, ne? Aber alles im Dreiweg ist irgendwie passé. Deswegen tendiere ich da auch tatsächlich zur Over-Under-Wette bei diesem Spiel. Auch beide Teams treffen, ja, wäre für mich eine vorstellbare Sache.
Und auch der Favoritentipp ist ja interessant, ne? Bwin hat eine 1,80 für den Betis-Heimsieg. So, also das von dir genannte 2 zu 1 ist das fast schon logischste Ergebnis in diesem Spiel.
Das ist doch eine gute Nachricht, dass wir hier das logischste Ergebnis finden konnten. Und damit gehen wir weiter zum Lieblingsverein vieler Deutscher. Mallorca spielt gegen den FC Barcelona, der ja vom Namen her sicherlich mit Real Madrid der größte Verein dieser Liga ist, aber wie bei Atletico tabellarisch da so ein bisschen hat abreißen lassen. Im Moment ist man Tabellensiebter. In den letzten 3 Spielen gab es einen Sieg und 2 Unentschieden. Also zumindest mal wieder 3 Spiele ohne Niederlage, muss man im Moment ja fast schon sagen. Und generell ist man jetzt auch von den Champions League Plätzen nur 2 Punkte entfernt. Also es könnte noch schlimmer sein. Man hört ja manchmal absolute Hiobsbotschaften. Es gab jetzt ja auch schon einige positive Nachrichten auf dem Transfermarkt. Blanco sowohl als auch Torres werden dann Barca noch verstärken jetzt im neuen Jahr. Und jetzt natürlich die Frage, ob sie erfolgreich ins Jahr starten können gegen einen Tabellen-15., der aber auch eben nur 8 Punkte entfernt ist, ne? Also es ist ja alles recht eng. Das sind ja keine Welten, die diese Teams punktemäßig unterscheiden. Und dass Barca dann sich gerade offensiv doch mal schwer tut, das haben wir auch mehr als einmal dieses Jahr gesehen schon oder letztes Jahr, wann immer ihr hört.
Ich will das Wort positiv aufgreifen und damit anfangen. Denn positiv war leider beim FC Barcelona zuletzt auch der ein oder andere Corona-Test. Und zwar nicht zu so knapp. 10, in Worten 10, in Zahlen 10, Spieler fallen aktuell Corona-bedingt beim FC Barcelona aus. Stand Donnerstag. Longley, Alves, wobei der eh nicht einsetzbar gewesen wäre. Jordi Alba, Alejandro Balde, gut, das ist nur der Ersatzlinksverteidiger. Dembélé, wesentlich wichtiger. Gavi, auch wichtig. Umtiti, Coutinho, Es Abde und Sergiño Dest. All diese 10 Spieler positiv auf Corona getestet. Sprich, auf Mallorca wird eine absolute Rumpfelf auflaufen. Sergio Busquets ist zudem der Kapitän, ist gelb gesperrt. Das macht es ja auch nicht leichter. So, Ansu Fati, Memphis weiterhin verletzt, sind noch nicht voll im Training. Die werden auch ausfallen. Pedri ist wieder im Training. Aber erst ja 3 Trainingseinheiten absolviert, also er wird wahrscheinlich auch eher nicht zum Einsatz kommen oder vielleicht auf der Bank sitzen. Sprich, das ist wirklich eine absolute Rumpfelf, die Xavi da ins Rennen schickt, aber die er trotzdem ins Rennen schicken muss, denn man könnte ja, also aus deutscher Sicht würdest du sagen, 10 Corona-Ausfälle, warum wird das Spiel nicht abgesagt? Weil es in Spanien die komischen Regularien gibt, wenn du 5 Profispieler hast und den Kader mit Jugendspielern auffüllen kannst, sodass du 13 Spieler im Kader hast, muss das Spiel stattfinden. So, und aktuell hat Barca 9 Pflichtspieler, also Profi-Pflichtspiel im ersten Kader. Sprich, das Spiel findet statt. Tja, das wird schwierig für den FC Barcelona. Sehr,
Es
sehr
sind
schwierig.
einerseits natürlich so harte Regularien, dass man fast davon ausgehen kann, also dass der Spielplan durchgezogen werden kann, weil unter diesen Voraussetzungen natürlich fast kein Spiel abgesagt werden wird. Andererseits ist es natürlich dann einfach die Kehrseite, wie du gesagt hast, dass absolute Rumpfmannschaften antreten werden. Und das macht natürlich auch, sag ich mal, jedes Getippe sehr, sehr schwer, weil wir natürlich nicht über das Barca der letzten Wochen reden oder generell das Barca dieser Saison, sondern über eine Mannschaft, die, wenn 9 Profisportler dabei sind, dann werden sie ja sogar die Startelf schon mit Jugendspielern auffüllen müssen. Soweit ist es da ja schon. Und
Was sie
dann
ja eigentlich schon die ganze Saison über machen, weil es ja auch ständig Verletzungen gab und der Kader auch generell nicht gut ist. Also auch Gavi und wie sie alle heißen, sind ja auch Jugendspieler, aber jetzt gibt es eben noch weitere Corona-Tests und positive Ausfälle. Also das wird auch tippmäßig dementsprechend mit großer Vorsicht zu genießen, denn in den letzten 3 Tagen gab es an jedem Tag neue positive Fälle beim FC Barcelona, weil die sich auch jeden Tag testen müssen. Sprich, das Spiel ist ja erst in wie viel? 4 Tagen? Es kann ja noch einiges dazukommen.
Genug Zeit, um noch mindestens 5 Spieler zu treffen und sogar für eine Absage doch noch zu sorgen, selbst unter diesen harten Regularien. Aber ja, bei so einem Massenausbruch, ich meine, da ist es ja nicht unwahrscheinlich, dass da kaum jemand verschont bleibt am Ende. Ne? Also das ist sowieso der ganz große Disclaimer über diesem Spiel. Ich glaube auch, das Einzige, was man da wirklich dann valide mitgeben kann, ist, dass man jetzt nicht auf den ersten Blick dazu tendieren sollte, oh, eine Zweierquote auf Barca gegen Mallorca, das nehme ich mal mit. Die sind ja trotzdem Favorit und die sind ja trotzdem deutlich vor Mallorca, was das Leistungsvermögen vielleicht angeht, weil wir hier eben über ein Spiel sprechen, wo wir überhaupt nicht wissen, was für Mannschaften in welcher Form auftreten werden. Also ist der Tipp hier wahrscheinlich eher, ja, zumindest im Dreiweg würde ich mich hier auf keinen Fall trauen.
Ja, erklärt natürlich die Zweierquote zum einen und heißt natürlich auch, abwarten kann sich vielleicht sogar lohnen, weil die können sogar steigen, je nachdem. Ne? Je mehr Corona-Fälle es gibt, desto mehr Jugendspieler müssen spielen, desto wahrscheinlich ist es, dass Barca nicht gewinnt. Also aktuell muss man echt sagen, doppelte Chance auf Mallorca ist Stand heute unter all diesen Corona-Ausfällen für mich der Tipp, den ich hier mitgeben möchte. Stand heute, wie gesagt, eine 1,70 liegt hauptsächlich daran, dass Barca mit einer absoluten Jugendrumpfelf da ins Rennen gehen muss, sofern sie es eben müssen, sofern es nicht weitere Corona-Ausfälle gibt, macht das Tippen natürlich enorm schwer und würde dazu führen, dass wir ja nicht überrascht sind, wenn Barca hier nicht gewinnt. Denn auch in vermeintlicher Bestbesetzung in den letzten Wochen, auch wenn viele Verletzte waren, haben sie ja trotzdem immer wieder Punkte liegen lassen. Zu Hause gegen Betis verloren, bei Osasuna unentschieden, allein unter Xavi, ne? 2-mal in der Liga. Sprich, es ist lukrativ, auf Barcelona zu tippen, Stand heute, aber auch sehr, sehr, sehr riskant.
Ja, ich denke, das kann man so mitgeben und damit dann auch irgendwie den Deckel auf das Spiel drauf machen und zu unserem letzten Spiel für heute kommen. Das ist das Duell zwischen Cadiz und Sevilla. Ist das richtig ausgesprochen?
Ah, ja.
Cadiz?
Ja,
besser?
Cadiz.
Cadiz und Sevilla treffen aufeinander, das am 3. Januar erst, also das Spiel, was am weitesten entfernt ist von unserer Aufnahme auch. Und alleine deshalb gebe ich schon mal leichte Corona-Disclaimer vorweg, weil wir es nie wissen in diesen Zeiten. Aber Stand jetzt sprechen wir über den, und das wird sich nicht ändern, Tabellen-2. bei Sevilla, dass das Spiel ausfällt, wie gesagt, in Spanien ja auch relativ unrealistisch, und es geht gegen den Tabellen-19. Und hier sind wir wieder in der Situation, wo ich auf dieses Spiel blicke und sage, oh, dann eine 1,8er-Quote auf Sevilla, das klingt ja erstmal gut. Jetzt holt Alex schon Tieflust, um uns zu erklären, warum das hier gar nicht so einfach ist, direkt den Dreiweg mitzunehmen.
Naja, grundsätzlich wollte ich tatsächlich sagen, dass ich die Quote sehr gut finde.
Ich bin schon so gewohnt, dass du mir widersprichst, dass immer, wenn ich sehe, du möchtest was sagen, gehe ich einfach erstmal davon aus, dass es hier, ich habe ihm wieder was erzählt, was dir nicht gefällt.
Nee. In dem Fall wollte ich anknüpfen an das, was du sagst. 1,85 bei Bet365 auf Sevilla finde ich wirklich mehr als anspielenswert. Cadiz ist keine gute Mannschaft. Jetzt wird der eine oder andere sagen, halt, Moment, aber die haben doch 0-0 bei Real Madrid gespielt. Toller Punktgewinn für den Abstiegskandidaten, wirklich gut. Wie haben sie das geschafft? Mit 18% Ballbesitz. Also von Minute 1 wirklich den Strafraum verriegelt bis Minute 94. Gefühlt keine 20 Mal über der Mittellinie. Und dann ab und zu kommst du halt mal, ne, mit einem Punkt davon, mit einem 0-0. Fußballerisch ist das sehr, sehr bieder. Es ist eine sehr defensive Mannschaft. Sevilla ist ohne Wenn und Aber der Favorit auf den Sieg. Da muss man nicht drum herum reden. Es wird aber, glaube ich, erneut ein bisschen ähnlich laufen wie bei Real Madrid gegen Cadiz. Sprich, in dem Fall, auch wenn Cadiz das Heimspiel hat, die werden wieder mauern, die werden wieder hinten drin stehen und die wissen, ein Punkt, den bejubeln wir wie einen Sieg. Und ab und zu haben wir vielleicht mal einen Konter dabei oder mal einen Eckball und vielleicht rollt ja der Ball irgendwie über die Linie und purzelt über die Linie und vielleicht werden es sogar 3 Punkte. Also die Ausgangslage ist klar, die einen werden mauern, die anderen sind Favorit und werden sich aber wahrscheinlich ähnlich wie Real Madrid sehr schwer tun.
Also sind wir hier naturgemäß dann auch wieder in Richtung Over, Under, eher Under unterwegs, wenn das so die Ausgangssituationen sind, sieht man auch ganz klar, also unter 2,5 Tore bringt nur eine 1,5er-Quote. Das ist im Verhältnis sehr niedrig, also da geht man schon stark davon aus, dass wir nicht mehr als zwei Tore sehen werden in diesem Aufeinandertreffen.
Das hat sehr gute Gründe. Cadiz hat sechs mickrige Heimtore zustande gebracht in neun Spielen. Noch kein Heimsieg. Und Sevilla, obwohl sie Tabellenzweiter sind und erster Verfolger von Real Madrid, Achtung, acht Auswärtstore in neun Spielen. Also, ne, wo sollen da die Tore herkommen?
Also auch natürlich weitere naheliegende Sache, ich fasse es mal dann zusammen, wo wir so hinführen mit unseren Aussagen, ist, beide Teams treffen nein. Das gibt 1,6er-Quoten, 1,7er-Quoten in der Spitze sogar. Also da kann man auch nochmal drauf schauen vielleicht. Und ansonsten ist die lukrativste Quote dann eben tatsächlich auch die 1,8er-Quote auf Sevilla im Dreiweg fast, ne? Also was so die Quote noch angeht und den Favoritenstatus. Wenn man.
Oder man tippt den klassischen Sevilla-Tipp. Sevilla gewinnt zu null. Denn das machen sie sehr, sehr gern. Also das 1-0 ist sowieso ihr Lieblingsergebnis. Ich glaube, das gab es schon fünfmal in der Saison, dass sie 1-0 gewinnen. Also Sevilla gewinnt zu null ist mein Tipp-Tipp, mein Geheimtipp sozusagen bei diesem Spiel.
Ja, und den kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Deckt ja quasi dann alles ab. Ein 1 zu 0 würde quasi
Genau.
alle vorherigen Tipps, die wir hier genannt haben, 0 zu 1, würde alle vorherigen Tipps, die wir hier genannt haben, zusammenführen dann zu der auch interessantesten Quote, die das Spiel bietet mit Sevilla gewinnt zu 0. Kann mir auch sehr gut vorstellen und würde damit sagen, dann haben wir es für heute in dieser Episode zum Jahresende, beziehungsweise eigentlich ja zum Jahresbeginn. Die Spiele finden alle im neuen Jahr statt. Ich hoffe, ihr könnt gut gelaunt nach diesem Podcast ins neue Jahr starten. Wenn ihr ihn vorher hört, guten Rutsch. Wenn ihr ihn danach hört, frohes Neues. Und auf jeden
So schaut's
Fall
aus.
bis nächste Woche, denn da läuft schon wieder Bundesliga und wir sind wieder in unserem guten alten Donnerstag kriegt ihr die Vorschau-Rhythmus. Auch da freuen wir uns drauf. Ich glaube, das war jetzt alles, was ich zu sagen habe. Wie ist es bei dir, Alex?
Ich habe nicht wesentlich mehr zu sagen. Ich schließe mich dem natürlich an. Freue mich auf die Spiele, hoffe natürlich, dass hier nicht mehr Corona-Ausbrüche gibt, sowohl in England als auch in Spanien natürlich. Ich hoffe, dass wir viele
Und auch
spannende
hier.
Spiele sehen. Und auch hier, also grundsätzlich
Grenzenlos.
natürlich überall, aber in dem Fall mit Bezug auf die Spiele, die wir besprechen. Ja, dass wir ein paar flotte Spiele haben und wir hören uns dann, wie gesagt, Donnerstag vor der Bundesliga wie gewohnt. Ich freue mich drauf. Und bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao.
Tschüss.